Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Unsere Themen: Schmutziges Geschäft. Das Schiffsrecycling in Südasien geht nach wie vor auf Kosten von Menschen und Natur. Karnevalskostüme und Schminke können giftige Chemikalien enthalten. Dazu ein Gespräch mit Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wenn Wohnen krank macht. In Großbritannien sind Millionen Wohnungen von Schimmel befallen. Elementarschadenversicherung gegen Naturkatastrophen, das französische Modell. Und zunächst der Einsatz des Außenministers für pazifische Inselstaaten. Johann Wadephul ist auf seiner Reise durch Ozeanien im Südseestaat Tonga angekommen. Das wichtigste Thema bei seinen Gesprächen: die Folgen des Klimawandels. Er sicherte Tonga und anderen Pazifikländern Hilfe zu. Steffen Wurzel mit Einzelheiten.
Außenminister Johann Wadephul fordert von Deutschland und Europa mehr Einsatz, damit die Inselstaaten im Pazifik die Folgen des Klimawandels in den Griff bekommen. Nach Gesprächen mit dem König von Tonga, dem Regierungschef und dem Außenminister, sagte Wadephul in Nuku'alofa:
Das steigende Meer schwemmt Küstengebiete einfach weg oder macht sie unbewohnbar. Starke Unwetter und sinkende Fischbestände bedrohen die Existenz der Menschen.
Bisher hat Deutschland die eher symbolische Summe von 5 Millionen Euro zugesagt, die in einen regionalen Klimafonds der Pazifikstaaten eingezahlt werden. Ob, wann und wie viel Geld Deutschland aber konkret mehr bereitstellen wird, das sagte Johann Wadephul in Tonga nicht. Die Summe von 5 Millionen Euro für den Pazifik-Klimafonds, das sei nur ein Anfang, sagte Wadephul, zwischen Palmen stehend und von Libellen umflogen an der Meerespromenade von Nuku'alofa.
Am Ende des Tages erwarten Staaten wie Tonga nicht nur, dass man gemeinsame Werte betont und sich in Erklärungen und in Worten zueinander steht, sondern dass man auch in Taten zusammensteht. Und deswegen ist jeder Euro, den wir hier ausgeben, in dieser Region, um diesen Staaten zu helfen, ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel auszubilden, einfach gut investiertes Geld.
Wie schon bei seinen Reisen in andere Schwellenländer wird auch bei dieser Reise Wadephuls durch Ozeanien deutlich: Er sieht sich nicht nur als Außenminister, er will mit seinem Ministerium ein Stück weit auch die deutsche Entwicklungspolitik steuern. So forderte Wadephul Deutschland und Europa auf, schneller und effizienter zu werden bei der Zusammenarbeit mit ärmeren Staaten.
Wir müssen immer wissen, dass andere im Zweifel das größere Scheckbuch haben, Stichwort China.
Deutschland dürfe beim Vergeben von Entwicklungshilfegeld zwar nicht leichtfertig sein, aber
insgesamt gesehen wird hier schon sehr zur Kenntnis genommen, dass die Europäische Union flexibler sein könnte, tatkräftiger sein könnte und präsenter sein könnte. Und insofern kehre ich auch mit einigen Erfahrungen nach Europa zurück, die ich auch in Brüssel zur Sprache bringen werde.
In Tonga und anderen Pazifikstaaten wird sehr deutlich: Wo demokratische Staaten wie Deutschland nicht investieren und helfen, da springen andere, häufig nicht demokratische Staaten wie China in die Lücke. Damit verbunden sind häufig wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten. Dass China insbesondere in Tonga schon jetzt überall aktiv ist, das erlebten der Bundesaußenminister und seine Delegation auf Schritt und Tritt. So wurde unter anderem das Gebäude des Außenministeriums von Tonga mit staatlichem chinesischem Geld gebaut. Auch den Flughafen von Nuku'alofa hat China modernisiert. Vor der Weiterreise nach Australien fuhren Teile der Delegation von Wadephul in Tonga mit einem Reisebus zum Flughafen, auf dem zwei große chinesische Flaggen geklebt waren. Aufschrift: Entwicklungshilfe aus der Volksrepublik China.
Der Klimawandel und die Folgen. Der Außenminister hat Pazifikländern Unterstützung zugesagt. Die Hongkong-Konvention trat vor gut einem halben Jahr in Kraft. Ein Vertrag, der dazu verpflichtet, alte Schiffe umweltverträglich zu zerlegen. Doch zwei Drittel der über 300 im vorigen Jahr verschrotteten Schiffe landeten an südasiatischen Stränden in Indien, Pakistan, Bangladesch. Und neue Zahlen der Nichtregierungsorganisation Shipbreaking Platform zeigen, dass sich die Umwelt- und Arbeitsbedingungen in den Betrieben dort nur langsam bessern. Peter Hornung über die aktuelle Bilanz.
Eine Schiffswerft in Bangladesch am Strand der Stadt Chittagong. Ein Vorarbeiter gibt Sicherheitsanweisungen per Megafon. Ein altes Schiff aus China wird zerlegt. Eine Szene von vor gut einem Jahr. Hier ist man stolz, dass man nach der Hongkong-Konvention zertifiziert ist. Dieser internationale Vertrag sei ein Segen für sein Land, sagt Experte Mahbubur Rahman.
This is a big chance for Bangladesh in that aspect.
So gesehen ist das eine große Chance für Bangladesch. Unser Land hat ja einen ganz natürlichen Vorteil, seine Strände. Sie sind riesig. Hier können selbst die größten Schiffe der Welt zerlegt werden. Die können nun herkommen, um hier gemäß den Vorschriften abgefragt zu werden. Die Hongkong-Konvention soll laut der Internationalen Seefahrtsorganisation IMO eigentlich sicherstellen, Zitat,
dass Schiffe, die nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer recycelt werden, keine unnötigen Risiken darstellen für die Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder Umwelt.
Seit vergangenen Juni ist sie in Kraft, aber verbessert habe sie nicht viel, sagt Ingvild Jensen von der Nichtregierungsorganisation Shipbreaking Platform. Nun, ich denke, das Traurige ist, dass die Hongkong-Konvention einen Standard gesetzt hat, der so niedrig ist, dass er bestehende Praktiken lediglich bestätigt. Und es fehlt wirklich an dem Willen, darüber hinauszugehen, an der Bereitschaft, diesen Standard zu übertreffen. So ist das umstrittene Beaching noch immer erlaubt. Schiffe dürfen also mit Vollgas auf den Strand gefahren werden. Danach zerlegt man sie. Die Gefahr besteht, dass Giftstoffe wie Schwermetalle, Öl und Asbest ins Meer gelangen, selbst wenn am Strand eine Rampe aus Beton geschaffen wird. Es sei auch nicht klar, was mit giftigem Sondermüll am Ende passieren soll. Zum Beispiel gibt es in Bangladesch immer noch keine Einrichtungen, um den gefährlichen Abfall endzulagern. Trotzdem können Werften die Konvention einhalten oder zumindest behaupten, die Konvention einzuhalten, weil dieser Aspekt des Schiffrecyclings gar nicht darin vorkommt. Schiffe zu zerlegen ist zudem eine gefährliche Arbeit. Überall drohen Verletzungen, eingeschlossene Gase können bei Schweißarbeiten explodieren. Nach neuesten Zahlen der NGO seien 11 Arbeiter vergangenes Jahr bei Unfällen getötet worden, über 60 verletzt. Und das seien nur die Fälle, die bekannt geworden seien. Was sowohl in Bangladesch als auch in Indien problematisch bleibt, ist der Mangel an Transparenz darüber, was tatsächlich auf den Werften passiert, sowohl in Bezug auf Unfälle als auch auf Arbeitsschutz. Was die Überwachung der Gesundheit der Arbeiter anbelangt, gibt es einfach keine öffentlich zugänglichen Daten. Und das deutet für uns auf ein Problem hin. Henning Krammann dagegen hält die Hongkong-Konvention grundsätzlich für einen wichtigen Schritt. Der Deutsche berät Schiffswerften in Indien, Pakistan und Bangladesch. Vielerorts sei die Konvention aber noch zu wenig umgesetzt.
Generell halte ich es nach wie vor auch für recht schwierig, das weitere Umfeld der Schiffsrecycler wirklich auch gemäß Hongkong-Konvention als konform zu bezeichnen. Da gibt es regional sehr starke Unterschiede, gerade wenn man dann in den Bereich des Abfallmanagements geht.
Sprich, es gibt keine Lösung, wo der Sondermüll von den Schiffen am Ende hin soll. Eine Konvention jedenfalls, die zunächst wenig verändert hat. Die Probleme in Sachen Umwelt- und Arbeitsbedingungen könnten sich in Südasien die kommenden Jahre sogar noch verschärfen. Denn auf den Weltmeeren seien derzeit viel mehr alte Schiffe unterwegs als sonst, sagt Umweltschützerin Ingvild Jensen. Derzeit sind die Frachtraten sehr hoch. Daher ist es für die Schifffahrtsbranche vorteilhafter, ältere Schiffe noch weiterfahren zu lassen. Es gibt aber offensichtlich eben einen enormen Rückstau an solchen älteren Schiffen, die in den kommenden Jahren verschrottet werden. Spätestens, wenn wieder Hochbetrieb herrscht bei den Schiffszerlegern in Indien, Pakistan und Bangladesch, werde man sehen, sagen die Kritiker, dass die Hongkong-Konvention nicht viel nütze. Es müsse viel mehr getan werden, fordern sie, für Menschen und Umwelt.
Schiffsrecycling, Peter Hornung berichtete aus Bangladesch. Kostüm, Perücke, Schminke. Der Höhepunkt der Karnevalssaison steht bevor. Und wer mitmacht, braucht eine Verkleidung. Verbraucherschützer warnen allerdings vor billiger Karnevalskleidung aus dem nicht-europäischen Ausland, die Shopping-Apps aus dem Internet gerade zuhauf anbieten. Dr. Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist Chemikerin und ich fragte sie, was der Hintergrund für die Warnung ist.
Der Hintergrund für meine Warnung ist eine Untersuchung von Greenpeace. Und zwar haben die Kleidung von Shein bestellt, jetzt nicht speziell Karnevalsklamotten, aber ich denke, was da bei normaler Kleidung auftaucht, wird auch bei Karnevalsklamotten nicht anders sein. Und sie haben eben reichlich Schadstoffe gefunden, die in der EU verboten sind, zum Beispiel Phthalatweichmacher oder auch Schwermetalle wie Cadmium. Oder auch PFAS, also diese Ewigkeitschemikalien. Und deshalb rate ich dringend davon ab, direkt von Händlern in Asien Kleidung, auch Karnevalskostüme zu kaufen.
Woran ist denn zu erkennen, ob problematische Chemikalien im Kostüm stecken?
Ja, das kann man leider so mit bloßem Auge nicht erkennen. Und mit der Nase kann man auch nur Schadstoffe erkennen, die riechen. Also zum Beispiel könnte man so teerartige Gerüche, zum Beispiel bei Kunststoffmasken oder so, riechen. Und das wäre dann ein Hinweis, dass da PAK, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, enthalten sind, die Krebs erregen können. Aber zum Beispiel Phthalatweichmacher sind geruchlos. Die kann man nicht mit der Nase wahrnehmen.
Kann man sich mit langärmeliger und langbeiniger Unterwäsche schützen?
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also am besten wäre es natürlich, Karnevalskleidung zu kaufen, die waschbar ist. Erstens hält die dann länger als eine Saison und zweitens kann man dann eben auch wasserlösliche Schadstoffe mit der Wäsche entfernen. Aber ansonsten ist es eine gute Idee, langärmelige Shirts oder Leggings oder ähnliches Hautbedeckendes drunter zu ziehen. Dann hat man zumindest den direkten Hautkontakt vermieden. Denn tatsächlich wurden hin und wieder in Kostümen aromatische Amine nachgewiesen. Also zum Beispiel Paraphenylendiamin, was man auch aus den Oxidationshaarfarben kennt. Und das ist eben ein potentes Kontaktallergen. Das heißt, bei Hautkontakt kann man da lebenslange Kontaktallergien entwickeln. Deshalb ist es sinnvoll, eben langärmelige Kleidung oder Leggings unter das Kostüm zu ziehen.
Clownsgesicht oder Teufelsfratze, welche Qualität hat denn Karnevalsschminke, die in den einschlägigen Läden oder übers Internet verkauft wird?
Ja, auch hier rate ich davon ab, aus Nicht-EU-Ländern Schminke zu bestellen, weil wir in der EU eben eine Kosmetikverordnung haben, die sehr viele gesundheitsschädliche Stoffe schon verbietet. Und wer es dann noch ein bisschen besser machen will, der kann auf zertifizierte Naturkosmetik achten. Da sind dann auch erdölbasierte Inhaltsstoffe verboten, keine Silikone, keine Azofarbstoffe. Also insgesamt noch ein bisschen gesundheits- und hautverträglicher.
Bunte Kontaktlinsen oder auch Glitter fürs Gesicht, bedenklich oder unbedenklich?
Ja, bei dem Glitter war es so, dass der eben bis 23 häufig auf der Basis von Mikroplastik angeboten wurde. Das ist seit Oktober 2023 verboten, aber nur für losen Glitzer. Also zum Beispiel Glitzer-Lidschatten mit Mikroplastik darf noch bis 2035 verkauft werden. Da hat die Kosmetikindustrie sehr lange Übergangszeiten ausgehandelt. Und bei den Kontaktlinsen spielt zum einen die Hygiene eine wichtige Rolle, weil es sehr gefährlich ist, Infektionen am Auge zu haben. Und zum anderen sind die häufig auch so sehr luftdicht, dass das Auge nicht genug Sauerstoff bekommt. Und da sollte man auch höchste Vorsicht walten lassen, wenn man diese tragen will.
Was ist denn mit dem Zubehör? Schwerter, Engelsflügel, Tattoos zum Aufkleben?
Genau, diese Klebetattoos, die sind tatsächlich auch ganz fies aufgefallen bei einer Untersuchung von Ökotest. Die haben Klebetattoos für Kinder mal untersucht und da haben die wirklich eine ganze Palette gefunden. Bei Tattoos wäre ich sehr vorsichtig und bei diesen Accessoires wie jetzt Engelsflügel oder Schwertern, also alles, was stinkt, am besten im Laden lassen. Und ich meine, man benutzt es nur kurz, Hautkontakt ist auch nicht so gegeben. Also es ist jetzt nicht das mega Gesundheitsrisiko, aber trotzdem muss man sich ja nicht so stinkendes Zeug kaufen.
Soweit Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zu möglicherweise chemikalienbelasteter Karnevalsverkleidung. Eine ständige Gefahr für die Gesundheit ist Schimmelbefall in der Wohnung. In Großbritannien sind Millionen Wohnungen betroffen, vor allem solche, in denen wenig begüterte Menschen leben. Kinder sind vor allem anfällig und nachdem ein 2-jähriger Junge in Rochdale gestorben war, verpflichtet nun ein ihm gewidmetes Gesetz, Vermieter von Sozialwohnungen Schimmel zu beseitigen. Das Gesetz trat im vergangenen Herbst in Kraft. Hat sich in den Sozialbausiedlungen seitdem etwas verbessert? Franziska Hoppen war zu Besuch bei Esther in London und hat gesehen, so einfach ist das nicht.
Hi, welcome, come in. Esther öffnet die Tür zu ihrer Wohnung im 13. Stock in einer Plattenbausiedlung im Osten Londons. Sie führt direkt ins Wohnzimmer und zeigt auf die sich wellende Tapete. In der Außenwand sind Löcher, seit die Fenster 2019 ausgetauscht wurden. Diese Wand hier nässt manchmal durch, dann ist sie klatschnass.
Sometimes it's just absolutely soaking wet.
Esther hat zwar Raumentfeuchter gekauft und lüfte regelmäßig, trotzdem hat sich der Schimmel durch die kleine Wohnung gefressen, ist im Schlafzimmer hinterm Bett, im Kinderzimmer entlang der Fenster.
The bathroom.
Sie führt ins Bad, zeigt in die schwarze Ecke. Man sieht ja, wie weiß meine Wände eigentlich sind. Ich mache die regelmäßig sauber, aber gegen fehlende Renovierung komme ich nicht an. Esther lebt, wie die anderen Mieter hier, in einer Sozialwohnung. Der Vermieter ist eine Wohnungsbaugesellschaft. Die komme zwar, wenn sie auf Schimmel hingewiesen werde und wasche die Wände ab, kümmere sich aber nicht um die tiefer liegenden Probleme des Gebäudes. Für die spricht aus Esther Sicht, dass es auch in zahlreichen anderen Wohnungen schimmle. Das hier ist noch eine der guten Wohnungen. In anderen bröckelt der Putz von den Wänden. Es gab hier Mieter, die haben Handwerker bezahlt, um die Wände zu renovieren. Trotzdem kam der Schimmel immer wieder. So wie den Anwohnern hier geht es laut dem britischen Gesundheitsministerium insgesamt etwa 2 Millionen Engländern. Oft mit schweren Folgen für die Gesundheit. Allergischen Reaktionen, etwa Husten oder einer Verschlimmerung von Asthma und Bronchitis. 2020 starb sogar ein Kind. Der 2-jährige Awab Ishak, dessen Eltern ihren Vermieter in Rochdale immer wieder um Abhilfe gebeten hatten, vergebens. Auch der angehende Hausarzt Asif Kapedi kennt das Schimmelproblem. Er arbeitet ebenfalls im Londoner Osten. Wir sehen das regelmäßig. Dieser Stadtteil hat eine der höchsten Raten an überbelegten Wohnungen, Wartelisten für Sozialwohnungen und Menschen in Notunterkünften. Der Zusammenhang zwischen Einkommen und schlechten Wohnverhältnissen ist eindeutig belegt. Den nationalen Gesundheitsdienst NHS kostet das Schimmelproblem laut Forschungsorganisation BRE umgerechnet mehr als 40 Millionen Euro pro Jahr. Das liege auch daran, sagt Kapedi, dass Patienten dem Problem eben in der Regel dauerhaft ausgesetzt sein. Wenn man die Person behandelt hat und zurück nach Hause schickt, wo die Gefahr lauert, kommt sie wahrscheinlich mit verschlimmerten Lungenerkrankungen zurück. In der Praxis kann ein Arzt nicht viel tun, wenn er mit dem Patienten zusammensitzt. Ein neues Gesetz, das Ende Oktober in Kraft getreten ist, soll nun helfen. Benannt ist es nach dem verstorbenen Awab. Es verpflichtet die Vermieter von Sozialwohnungen, Feuchtigkeit und Schimmel innerhalb von 10 Werktagen zu untersuchen und dann innerhalb von 5 Tagen zu beseitigen. Allerdings ist Esther bis heute nicht klar, was das konkret heißt, welche Rechte ihr zustehen. Ich habe das schon gesehen, aber was heißt das? Sie müssen reagieren. Am Ende kommt jemand und wäscht wieder nur die Wand.
Washing the mold.
Larry Ferguson, Stadtrat in Esthers Bezirk, macht sich auch so seine Gedanken, obwohl er es grundsätzlich begrüßt, Vermieter stärker in die Pflicht zu nehmen. Sein Bezirk hatte Esthers Plattenbau in den 90ern an die Wohnungsbaugesellschaft verkauft, hat nun also nichts mehr mit der Verwaltung der Sozialwohnungen zu tun. Doch viele Sozialwohnungen im Land gehören noch Bezirken und Kommunen und die haben oft kaum Geld. Die Gemeinden sind ziemlich knapp bei Kasse seit 10, 15 Jahren. Das gilt für alle Bereiche. Wenn sie Awabs Gesetz überwachen oder Funktionen übernehmen müssten, wäre es offensichtlich schwierig. Es bleibt abzuwarten, ob und wann die 2 Millionen Briten Abhilfe spüren, langfristige Gesundheitsschäden verhindert werden können. Esther jedenfalls hat sich mit ihren Nachbarn organisiert. Sie will ihre Anliegen jetzt vor der Wohnungsbaugesellschaft vertreten. Ich will das Feuer wieder entfachen für besseres Wohnen.
In Großbritannien ist Schimmelbefall in Wohnungen ein erhebliches Problem. Knapp 60% aller deutschen Wohngebäudeversicherungen beinhalten einen Schutz vor Elementargefahren, der Rest jedoch nicht. Immer wenn nach einem Sturm oder Hochwasser große Schäden zu beklagen sind, wird aber erneut darüber diskutiert. In Frankreich ist die Situation seit Jahrzehnten ganz anders. Bei fast allen Wohngebäudeversicherungen ist der Elementarschadenschutz inbegriffen, das Regime CatNat. Es steht für Catastrophe Naturelle, also Naturkatastrophen. Das entsprechende Gesetz wurde vor 44 Jahren beschlossen, unter dem Eindruck verheerender Überschwemmungen, vor allem in Südfrankreich. Es handelt sich um eine Pflichtpartnerschaft zwischen Staat und Versicherungsbranche, ein weltweit einmaliges Modell. Mehr dazu von Susanne Krause.
In einem Podcast von France Assureur, dem Verband der französischen Versicherungsunternehmen, klärt eine junge Frau zur Elementarschadenversicherung auf. Als sie von einer Reise heimkommt, sei wegen Dauerregen der Bach vor ihrer Haustür weit über sein Ufer getreten. Mein Wohnzimmer hat sich in ein Planschbecken verwandelt, das Parkett und alle Kabel sind feucht, der Strom ist weg. Ich rufe leicht panisch meine Versicherung an, Glück im Unglück. Meine Wohngebäudeversicherung beinhaltet auch einen garantierten Schutz im Fall einer Naturkatastrophe. Dieser sichert mir Entschädigung zu, vorausgesetzt, dass mein Wohnort als von einer Naturkatastrophe betroffene Zone behördlich anerkannt wird. Die Elementarschadenversicherung greift ebenso bei Erdbeben, Orkanen, Tsunami, Erdrutschen sowie Dürre. Sobald die betroffene Region im Amtsblatt öffentlich als Naturkatastrophenzone anerkannt ist, habe ich 30 Tage Zeit, um der Versicherung die Schäden zu melden. Sie schickt mir einen Gutachter. Innerhalb eines Monats muss die Versicherung dann einen Vorschlag zur Höhe der Entschädigung vorlegen. Bin ich damit einverstanden, hat sie 3 Wochen Zeit, mich auszuzahlen oder einen Monat, um Handwerker zu beauftragen. In Frankreich ist das Bewusstsein für Naturkatastrophen offensichtlich präsenter. Wer eine Immobilie kauft, erhält staatlich vorgeschrieben schon im Verkaufsgespräch ein Infoblatt, welches die Natur- oder Industrierisiken der Umgebung ausweist. Der französische Versicherungsschutz ist zweigeteilt. Immobilieneigentümer schließen die übliche Wohngebäudeversicherung, individuell ausgestaltet, aber privat ab. Daran angegliedert hängt jedoch automatisch auch der staatlich garantierte Naturkatastrophenschutz, der auch Hausrat und Einrichtungsgegenstände abdeckt. Das gilt auch für Mieter mit einer Haftpflichtversicherung für die Wohnung. Christoph Delcon leitet den Sektor Schadensversicherung bei France Assureur.
Alors, l'État est clé dans le régime.
Der Staat hat bei der Elementarschadenversicherung eine Schlüsselrolle als Rückversicherer. Seine Zentralkasse gibt der Versicherungsbranche unbefristet Deckung. Zudem setzt der Staat die Höhe des Zuschlags für diese Versicherung fest. Da aber seit 10 Jahren Naturkatastrophen häufiger werden, ist unser System defizitär.
Des aléas climatiques depuis une dizaine d'années. Le régime est déficitaire.
Zwischen 1989 und 2019 musste Frankreichs Versicherungsbranche allein im Bereich Hochwasser 28,8 Milliarden Euro aufbringen, so der Verband France Assureur. Bis 2050 rechnet er in diesem Bereich mit einem Anstieg der Entschädigungskosten um 87%. Letztes Jahr hat der Staat deshalb den Pflichtzuschlag für die Elementarschadenversicherung aufgestockt. Von 12% auf 20% des Preises der jeweiligen Versicherung für Haus oder Wohnung.
Aujourd'hui, ça suffit.
Fürs Erste reicht es, aber langfristig sind Vorsorgemaßnahmen von grundlegender Bedeutung, sowie eine nationale Strategie zum Risikomanagement, wie es die Europäische Union im Fall Hochwasser seit 2007 von allen Mitgliedstaaten verlangt. Unverzichtbar nennt auch Juliette Woods von der Verbraucherschutzorganisation UFC Que Choisir die Elementarschadenversicherung. Woods moniert jedoch, dass die Versicherungen immer teurer würden. Eine Erhöhung des Elementarschadenzuschlags betrifft am meisten Personen, deren Wohngebäudeversicherung wegen gewisser Standortrisiken eh schon hoch ist. Und man kann sich auch die Frage stellen, ob sich die Versicherungsunternehmen eines Tages aus gewissen Risikozonen eventuell nicht ganz zurückziehen werden. Ungeachtet dessen findet die französische Lösung im Ausland viel Beachtung. Überall aus der EU erreichen uns Anfragen zu unserer Elementarschadenversicherung, stellt Christoph Delcon von France Assureur zufrieden fest.
Das französische Modell der Gebäudeversicherung mit Schutz vor Elementarschäden. Bei uns gegen Starkregen und Überschwemmungen vorsorgen. Darum geht es morgen im Marktplatz ab 10.08 Uhr. Und Ihre Fragen dazu, die können Sie uns schon jetzt schicken. Und zwar an marktplatz@deutschlandfunk.de. Die Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi. Damit geht es gleich weiter in den Informationen am Mittag mit Dirk-Oliver Heckmann. Für Umwelt und Verbraucher verabschiedet sich Susanne Kuhlmann. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.